Wollen wir zunächst beten? Wir preisen dich, Vater im Himmel, dass unsere Zeit, unser Leben in deinen Händen steht. Danke, dass wir dich heute Abend hier gegenwärtig wissen. Danke, dass du uns Licht und Leben schenkst in Jesus, unserem Herrn. Und stell uns auch heute Abend ins Licht vor dein Angesicht. Mach du unsere Herzen hörend für das, was du mit uns vorhast, mit uns und mit denen, die du uns anvertraut hast, mit unseren Beziehungen, mit unseren Konflikten, mit dem, woran wir leiden, mit dem, woran wir uns freuen. Danke, dass du unsere Zuversicht und Hoffnung bist und bleibst in Ewigkeit. Wir loben und preisen dich. Amen. Ja, ich fühle mich auf dem Michelsberg immer ein bisschen zu Hause. Ich war zwar jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr da, aber früher schon. Und das Gefühl des Zuhause-Seins gilt dann immer für alles, was mit Eidlingen zu tun hat. Das Mutterhaus oder die Tannenhöhe oder eine der anderen Orte, an denen man Eidlinger Schwestern begegnen kann, Kirchheim, Krankenhaus, wo ich im Laufe der nächsten Woche mal bin. Schwester Barbara hat mir gesagt, ich sollte zunächst ein bisschen was von mir erzählen. Nun, das will ich kurz machen, bin in Stuttgart aufgewachsen. Wir sind 1943 ausgebombt worden bei einem der ersten größeren Angriffe und wohnen seither am Rand der Schwäbischen Alb, also nicht sehr weit von hier. Ich war dann nach dem Krieg in Neuschen. Ich war dann nach dem Krieg unterwegs, so in verschiedenen Fakultäten rumgeschnuppert und hatte dann eine Praxis in Esslingen und war dann fast 3 Jahrzehnte in den Fachkrankenhäusern Rinkenhof und Höchsen, in Oberschwaben, in Wilhelmsdorf und Umgebung tätig. Ja, Beziehungskonflikte, die haben wir ja nicht bloß untereinander, sondern nicht selten auch etwas näher. Aha. Sie melden sich, wenn Sie jemand nicht versteht. Bitte. Ja, ist es gut? Weniger gut. Also Sie strecken einfach die Hand hoch. Ich habe manchmal die Angewohnheit, mich sehr stark zu bewegen. Es ist ein Glück, dass ich sitze, da ist es etwas beschränkt. Sonst würde ich gerne hin und her laufen. Und dann wäre das mit dem Mikrofon manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, Beziehungskonflikte haben wir ja auch mit unserem Vater im Himmel manchmal, oder? Und das habe ich also relativ früh erlebt. Ich bin eigentlich nicht fromm aufgewachsen und bin so in Stuttgart noch während des Krieges so mit 16, 17 zum Glauben gekommen. Und war dann als ganz junger Christ schon deutscher Soldat ab 1943. Ich habe dann gebetet, dass ich niemand erschießen muss. Und das Gebet ist auch erhört worden. Dieser Kelch ging also an mir vorüber. Und dann habe ich mich plötzlich eines Tages in einer merkwürdigen Situation wiedergefunden. Das heißt, vorher muss ich noch sagen, wie ich dann zum Glauben kam, war für mich ein Wort aus Johannes 10, Vers 10, sehr wesentlich. Ich bin gekommen, dass die meinen Leben im Überfluss bekommen oder den meinen Leben im Überfluss zu bringen. Luther hat ja da übersetzt an der Stelle Leben und volles Genüge. Und die Genüge hat mir immer nie so geschmeckt, denn Genüge schmeckte nach genügend und genügend ist Die Note gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Das heißt, heute ausreichend, oder? Ja, aber also es ist ziemlich mickrig, genügend oder ausreichend. Es reicht so gerade zur Versetzung oder sowas ähnliches. Aber bei Jesus ist doch das eigentlich überhaupt nicht so. Nicht reicht gerade eben noch aus, dass wir durchkommen. Das wäre ja fast eine Beleidigung für ihn, oder? Und wörtlich steht nun da, Leben im Überfluss. Steht einfach da. Hat nur noch Luther ein bisschen bescheidener übersetzt. Und das war für mich also eine sehr verheißungsvolle Geschichte. Leben im Überfluss, nicht? Wenn man so 17 Jahre alt ist, das schmeckt einem das ja schon. Ja, und ein Vierteljahr später ist dann unser Haus da in die Luft geflogen, in Stuttgart. Und dann steht man plötzlich um einen Morgen im Schlafanzug da mit Schlappschuhen. Einen habe ich beim Löschen noch verloren. Und es ist ein merkwürdiges Gefühl, dann das Leben im Überfluss. Aber es ging dann noch ein bisschen weiter. Da habe ich mich, nachdem ich dann einige Zeit als Soldat war, plötzlich in russischer Kriegsgefangenschaft vorgefunden. War da verwundert, über 30 Splitter gekriegt, und aber keiner so, dass er ganz ernsthaft mir geschadet hat. Und ich habe immer gedacht, Jesus bewahrt mich. Also mir passiert nichts. Ich war da also einfach auch naiv oder frech, wie man das sagen will, als junger Kerl, mich da freiwillig gemeldet zum Verwundetenbergen, zum Beispiel, wenn da Scharfschützen gegenüber waren. Und da sind die Kugel gepfiffen, aber mir hat es nichts gemacht. Ich habe mir gedacht, der behütet mich nicht. Und auf einmal war ich also verwundet und dann in Gefangenschaft. Naja, und nicht so schwer verwundet, dass ich nicht hätte aufstehen können. Ich habe so eine ganze Reihe Splitter in den Beinen gehabt, aber da kam dann einer von meiner Einheit her und sagte, steh schnell auf, die erschießen gerade alle, die am Boden liegen. Und tatsächlich haben sie alles, was da nicht laufen konnte, es war sicher schwierig für die, dann mit der Versorgung. Aber die wurden dann halt gleich alle erschossen und ich konnte mich dann gleich über zwei drüber hängen. Ja, und dann einige Zeit später fand ich mich dann plötzlich in Sibirien vor, also so westlich des Urals, am Anfang von Sibirien. Irgend so eine komische Barackenlandschaft hinter Stacheldraht, mitten in der Steppe irgendwo. Die Baracken so halb unter dem Boden, die haben ein Grasdach, da ist kein Fenster drin. Und da gibt es dann nur so Pritschen, so Holzpritschen, eine unten, eine in halber Höhe oben. Und da ist nichts drauf, da gibt es kein Stroh oder da gibt es auch keine Decke zum Dudecken oder sowas, sondern es ist halt Holz. Und dann hat man ja seine Fellbluse und mit der kann man sich nachts so ein bisschen zudecken. Sonst hat man eigentlich nichts, alles andere ist einem weggenommen worden. Ja, und dann muss man morgens um 2:30 aufstehen und um 3 Uhr abmarschieren. Eine Stunde Marsch zum Steinbruch in der Steppe. Und da wird dann werden Steine gebrochen an so einem rauschenden großen Fluss, der ins Eismeer fließt. Mit so einem mittelalterlichen Werkzeug große Felsbrocken losbrechen und die dann zerkleinern auf so kindskopfgroße Brocken und so. Dann kommt um 8 Uhr morgens die erste Wassersuppe. Da hat man als Essgeschirr dann so eine Blechbüchse, die aus amerikanischen Lieferungen stammte. Für die Russen, die selber hätten es sicher nicht gehabt, so eine Messingbüchse. Also die war immerhin so, dass sie nicht gerostet hat. Und diese Blechbüchse ist dann das Essgeschirr, da kriegt man dann also sein Süppchen rein. Und da sieht man unten den gelben Grund immer noch bei der feinen Brühe, die da drin ist. Und da schwimmen dann also ein paar Hirsekörnchen, viele können es ja nicht sein, sonst wird man den Grund nicht sehen. Und dann schwimmen noch ein paar Melde- oder Brennnesselblätter drin und das ist es dann. Und dazu gibt es dann eine Scheibe so russisches Schwarzbrot. So, das ist so kitschig. Da können Sie also eine Grube nehmen, an die Wand schmeißen, da bleibt die kleben, nicht? Ja, und arbeiten wir bis 12 Uhr, dann Rückmarsch ins Lager, das war um 1 Uhr, da kriegt man dasselbe. Und dann so viel in der Konservenbüchse, sogenannte Hirsekascha, also so ein Wasserbrei. Und abends nochmal Süppchen mit einer Scheibe Brot. Und nachmittags ist man dann auf der Kolchose oder im Winter im Wald zum Bäume fällen. Abends ist dann pro Werka dann Zählung, da muss man dann 2 Stunden stehen. Darf sich gegen die Mücken zum Beispiel nicht wehren, aber das ist nur ein leichter Vorgeschmack. Gegen die Baracke, da hat es Wanzen, Flöhe, Läuse in Myriaden. Also es ist zum Beispiel so, dass da nachts auf den Beinen die Wanzen wie so eine Ameisenheerstraße bilden. Nicht? Die laufen da eine an der anderen und da können sie 100 totschlagen und das nützt gar nichts. An der Wand dürfen sie keine totschlagen, es wird einen Fleck machen, da wird man bestraft dafür, weil die Barake ganz sauber sein muss. Ja, und dann wird gesagt, Post gab es da gar keine, solange ich da war. Man hört nichts von zu Hause. Ihr dürft nie wieder heim. Ihr müsst hier bleiben, um für Hitlers Untaten zu büßen. Das, was die Deutschen angerichtet haben. Und da gibt es keinen Gottesdienst, kein Theater, überhaupt nichts. Und das wäre auch alles überflüssig. Denn nach einigen Wochen bei der Verpflegung und bei der Schwerarbeit ist man dann so kaputt, dass man sich sofort auf den Boden setzt, wenn man nicht gehen muss. Lässt sich einfach fallen. Man wird dann schon durch den Kolbenstoß wieder aufgetrieben, wenn man weiter muss. Und dann ist die Stimmung sehr schlecht, weil es einige Spitzel gibt. Das weiß man nie, wer Spitzel ist, nicht? Alles ist trostlos, keine Hoffnung auf irgendwas. Und da kriegt man so Hungerödeme, also das Wasser im Gewebe steigt da langsam hoch. Nach ein paar Wochen bleibt der erste morgens tot liegen und es werden dann immer häufiger welche, die dann einfach irgendwo verscharrt werden. Ja, und jetzt, bitteschön, Leben im Überfluss. Mein Neues Testament hatten sie mir auch weggenommen. Das war mir vorher eine große Hilfe, aber das eignet sich sehr gut für zum Zigarettendrehen für Mallorca, weil es so ein dünnes Papier hat. Und da waren die Russen scharf drauf. Tja. Und jetzt plötzlich nichts da von allem, was üblich ist für unser Leben. Und nur Trostlosigkeit um einen herum und aggressive Stimmung. Da, wenn man so am Rand des Hungertodes ist, sind alle gereizt und von der Trostlosigkeit natürlich. Und was mir dann als junger Kerl besonders eindrücklich war, da hört alles auf, was üblicherweise von Bedeutung ist. Also ob einer Geld hat, spielt doch gar keine Rolle, ob der vorher Fabrikant war oder einen riesen Bauernhof hatte und so, gut, da kann er davon erzählen, aber völlig unbedeutend. Dienstgrad, wie hoch der geklettert ist, völlig unbedeutend. Zivilberuf, ob der Universitätsprofessor war oder völlig unbedeutend. Das spielt alles gar keine Rolle mehr, das fällt alles weg. Übrig bleibt nur noch, ja, was der Einzelne ist oder wo da irgendwelche Kräfte sind. Ja, und ist jetzt das die Erfüllung der Verheißung? Nicht am Anfang habe ich mich da gefragt, ja, wie ist das denn jetzt, Herr Jesus? Was machst du denn jetzt da eigentlich? Was hast du denn vor mit mir? Ich kann nicht sagen, dass es zu einer eigentlichen Beziehungskrise kam, aber ich war einige Wochen zunächst wie geschockt. Wusste ich eigentlich im Moment nicht weiter. Und dann kam plötzlich neben mich zu liegen ein katholischer Priester. Und der hatte sein neues Testament wiedergekriegt. Das hat er ihm auch abgenommen. Dann ist er zum Offizier gegangen, hat gesagt, er sei Priester. Dann hat er es wiedergekriegt. Und da hat er das nachts zwischen 2:30 und 3:30 hat er das ausgeliehen. So viertelstundenweise. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn man da dann Römerbrief liest, nicht? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Schwert, das liest sich völlig anders. als wenn man das normalerweise in seinen gesicherten vier Wänden liest, nicht? Das ist ja richtig Lebensbrot. Und dann fand ich einen Christen aus der sächsischen Gemeinschaft. Ja, da konnte ich mit dem ab und zu beten. Da haben wir uns in den Rand des Stacheldrahts dann irgendeine Ecke begeben. Zu nahe darf man da nicht ran, sonst schießen die Posten von ihren Türmen. Aber eine einsame Ecke. Und mit dem konnte ich dann beten. Und das Eindrücklichste war dann aber beim Essen. Also wenn man da diese, Entschuldigung, Spülwassersuppe empfangen hat, wir waren ja froh drum, nicht? Aber viel war ja dann nicht los damit. Da hat man zunächst immer sehr rasch gegessen, weil es einen sogenannten Nachschlag gab. Also für 10 oder 15, da hat die Küche halt für die, wie viel waren wir im Lager, vielleicht 200 Leute oder sowas, da haben die so reichlich gekocht, dass es für alle gereicht hat. Da gab es also noch eine Kelle als Nachschlag für so 10, 15 oder 20 Leute, genau weiß ich es nicht mehr. Und normalerweise hat dann jeder ganz schnell gegessen, Suppe getrunken, dass man sich schnell anstellt und probiert, ob man dann noch ein bisschen was von der Suppe kriegt. Das habe ich am Anfang auch gemacht und da hatte ich den Eindruck, nee, das bringt's nicht. Da hastig das Runteressen. Und da habe ich einfach gebetet und habe gedankt für das, was da auch von ihm kommt. Auch da ist ja Tischgebet was ganz anderes. Es fällt mir heute schwer, irgendeinen Teller nicht, heute noch, nicht abzuessen. Das tue ich nicht. Ich versuche immer, das sauber abzuessen, weil mir da immer die Erinnerung kommt, dass man da um Brotkrumen froh war. Nicht, wenn da Brot geschnitten wurde, da war mal jeder scharf auf die Brotkrumen, die da abgefallen sind beim Schneiden. Weil man Tag und Nacht Hunger hatte. Ja, und da habe ich dann gedankt für das, was er mir da gegeben hat. Und da habe ich besonders beim Essen dann in dieser Situation das ganz eindrücklich erlebt, dass plötzlich er da war. In Gestalt eines tiefen Friedens. Und natürlich habe ich da Hunger gehabt, bevor er auch. Den habe ich noch, nachdem ich zu Hause war, ein Jahr lang noch gehabt. Auch wenn man ganz satt war und nichts mehr essen konnte. Aber immer noch Hunger gehabt. Aber da war er da. Und damit gleichzeitig das, was mir auch seit der von tiefem Eindruck ist, Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, wörtlich übersetzt, mir fehlt nichts. Egal wo ich bin, welche Umstände, welche Verhältnisse, wenn du mein Hirte bist, fehlt mir nichts. Und ich hatte da den Eindruck, ich könnte jetzt auch sterben, wie viele andere auch. Er da und da habe ich im Grunde genommen alles. Und für diese Erfahrung war ich dann außerordentlich dankbar. Und es hat mich für alle weiteren Beziehungskonflikte meines Lebens tief belehrt gewissermaßen, was das Eigentliche ist, was wir brauchen, nämlich ihn selbst. Und dass von daher eine Basis gegeben ist, die wir in unserem Christsein, das ist eine wunderbare Sache, noch gar nicht völlig ausgeschöpft haben, weil er in der Beziehung zu sich selbst für jeden von uns immer noch sehr viel mehr bereithält. Und da gibt es ein Wachstum, das freilich durch Konflikte, auch durch Leiden und Tiefen hindurch geht, das aber darauf abzielt, dass unsere Beziehung zu ihm immer tiefer werden darf. Und von daher war ich dann außerordentlich dankbar auch für diese Erfahrung. Es war eine, wenn nicht die wichtigste Erfahrung meines Lebens, dann ganz sicher mit einer der allerwesentlichsten. Und ich bin dann tatsächlich auch Hier haben die Ärzte, wie ich zurückkam, gesagt, ich hätte sicher keine 3 Monate mehr überlebt. Bin ich dann mit dem ersten Schwerkrankentransport zurückgekommen. Ja, Beziehungskonflikte, Drama oder Chance. Die Schwester Barbara hat ja sehr kühn und zuversichtlich gesagt, natürlich wird es eine Chance sein. Aber ich bitte Sie, sehen Sie sich denn da so ganz sicher? Ich denke, es sitzen doch hier lauter gereifte Christen, oder? Wie ist das? Also, darf ich jetzt mal so einfach fragen, Beziehungskonflikte für Christen nicht etwa eine Sünde? Gar keine Chance? Denn wenn Sie also 1. Korinther 13 nachlesen, die Liebe, was steht da? Sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht erbittern, rechnet Böses nicht an, entschuldigt alles, hofft alles, erduldet alles. Sie haben es noch im Ohr, oder? Wo gibt es da Raum für Beziehungskonflikte? Gibt doch keinen Raum dafür. Da kann doch gar kein Konflikt mehr existieren. Oder nehmen Sie Römer 15, 7, nehmt einander an, wie Jesus auch euch angenommen hat. Naja, also bitteschön. Wenn wir uns so annehmen, wie Jesus uns angenommen hat, gibt es ja noch Raum für Konflikte? Oder vielleicht doch? Wir müssen nachher darauf mal zurückkommen. Oder Epheser 4, Vers 32, Sie haben im Übrigen heute Morgen ja in der Gruppe auch eine ganze Reihe von solchen Stellen, wichtigen Stellen behandelt. Epheser 4, vergebet einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat durch Christus. Also zunächst mal müsste man annehmen, wenn man diese Stellen sich so auf der Zunge zergehen lässt, für Konflikte ist da eigentlich kein Platz bei Christen. Die müssen sanftmütig und demütig sein und dann entsteht da gar nichts. Und wenn mich dann einer auf die rechte Wange schlägt, da halte ich die linke auch hin. Und wo ist der Konflikt? Nun, ist natürlich eigenartig, dass das, was wir heute in der Gesellschaft sehen, diese Fülle von Konflikten, also da gibt es einen weltberühmten Professor Watzlawick, so einen international renommierten Psychotherapeuten, der hat im deutschen Fernsehen vor einiger Zeit eine Sendung auch gegeben, der sagt, heute ist die Beziehung der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft der Patient. Die Beziehung ist der Patient. Die Beziehung ist das eigentlich Kranke bei uns Menschen. Oder dieser international bekannte Beziehungsforscher, Paarspezialist, Ehetherapeut, Professor Jürg Willi, der hat in Zürich einen Lehrstuhl, ist wohl Mitteleuropas bekanntester Paarforscher, der sagt, die ökologischen Gleichgewichte menschlichen Zusammenlebens sind heute genauso gestört wie die der Natur. Und zwar werden sie aus derselben Grundhaltung heraus zerstört, nämlich aus dem Glauben an ein Recht auf uneingeschränktes persönliches Wachstum. Das ist die sogenannte Selbstverwirklichung, nicht? Denkt jeder, ich kann mich ausdehnen, unendlich ist mein gutes Recht. Und dabei gehen die Beziehungen natürlich baden, weil das immer auf Kosten der Übrigen geht. Und dann fährt er fort, der Schutz menschlicher Ökosysteme, insbesondere der Familie, ist heute ähnlich dringlich wie der Schutz unserer natürlichen Umwelt. Ja, aber nun ist es nicht bloß so in der Gesellschaft, sondern, die sind ja alle irgendwo in Gemeinden drin oder in Gruppen, Hauskreisen, wir stellen ja fest, dass das auch Christen betrifft. Also, da sind vor einiger Zeit etwa 2 Christen zu mir gekommen, langjährige Christen, ein Ehepaar, 2 Lehrer. Und die sagten, wir sind jetzt seit 7 Jahren verheiratet und wir haben gedacht, unser Zusammenleben, das kann mal überhaupt nicht anders als sehr harmonisch werden. Zwei Christen, also er ist in der Verkündigungsarbeit in seiner Gemeinschaft, in der Jugendarbeit, sie ist im Frauenfrühstück, in Frauenarbeit, macht viel Hausbesuche, sehr treuer Christ. Das sind doch Voraussetzungen, die zu einer idealen Ehe führen müssen, oder? Und dann sagen die, naja, also am Anfang haben wir zusammen gebetet und nach 2, 3 Jahren hat es aufgehört, unser Gebet. Und heute leben wir wie Hund und Katz zusammen. Sie sagt, er geht mit mir so unsensibel um. Ich empfinde ihn immer als überhaupt nicht rücksichtsvoll, als beleidigend. Und wie ich dann darauf reagiert habe, war er äußerst empfindlich und spricht nun tagelang überhaupt nicht mehr mit mir. Ich sagte, ja, sagen Sie mal, Sie sind in einer Gemeinde und so, und gibt es da nicht irgendwelche Hilfen, Seelsorge und so weiter? Und sagt, ja, in der Gemeinde, da darf das keiner erfahren. Wir sind nach außen hin ein heiles christliches Ehepaar, das weiß keiner. Das spielt sich nur in unseren 4 Wänden ab. Und unser Seelsorger, da sagen die, das ist ja auch so ein Problem. Wir haben auch die Frage unserer Ehe besprochen und unser Seelsorger sagte, ja, ihr seid voreinander bestimmt. Und dann, wie unser Streit angefangen hat und der Konflikt immer schwieriger wurde, da sind wir natürlich wieder, wir sind ja regelmäßig in der Seelsorge hingegangen, haben das dann ausgebreitet und dann sagte unser Seelsorger, ja, ihr müsst euch einfach vergeben. Ihr müsst immer wieder von vorne anfangen und euch vergeben. Und dann sagt sie, und nach einem Jahr bin ich dann zum Seelsorger hingegangen und habe gesagt, jetzt vergeben wir uns ständig und es wird immer schlimmer. Was soll man denn jetzt tun? Und dann sagt er, da kann ich euch auch nichts dazu sagen. Betet weiter, vergebt euch weiter. Dann habe ich die Frau gefragt, sagen Sie mal, wie ist es jetzt in Ihrer Eheentwicklung, wenn Sie da immer mehr Schwierigkeiten haben miteinander, wie ist denn das da mit Ihrem Verhältnis zu Gott, zu Ihrem Vater im Himmel? Er sagte, ja, das ist eine gute Frage. Mein Vertrauen lässt immer mehr nach. Er wird mir immer ferner. Ich denke, jetzt haben wir doch alles getan. Wir haben uns immer wieder vergeben. Wir tun alles, was der Seelsorger sagt. Ich tue alles, was wir wissen. Und er hilft nicht. Es wird zwischen uns immer schlimmer. Und die Bibelworte sagen mir nichts mehr. Die werden immer mehr eine reine Theorie für mich. Und immer wenn ich über sowas eine Bibelstunde halte, denke ich, stimmt das überhaupt eigentlich? Ja. Wie ist das jetzt eigentlich? Ich denke, wir Christen sollten uns solchen Dingen stellen. Wir sollen uns ja nicht ausweichen. Und ich habe ihn das ja genannt als meine Erfahrung. Jesus ist Realität. Und er hält alle unsere Realitäten aus. Wie schlimm die auch sein mögen, der hält die aus. Und er hat für uns Lösungen bereit, auch wenn die manchmal anders sind, als wir uns das vorstellen. manchmal mit mehr Arbeit verbunden. Also, ich will mal anfangen mit ein paar Bibelstellen jetzt an dieser Stelle, bevor ich dann nochmal zu dem Lehrer-Ehepaar komme. Wenn ich da solche Fälle nenne, verändere ich natürlich alle Daten und Angaben, die Rückschlüsse erlauben könnten. Sie verstehen das. Also Sie brauchen sich nicht zu überlegen, wer das sein könnte. Sie kriegen es sowieso nicht raus. Aber die beiden gibt es natürlich und die waren bei mir. Und da sie Christen sind und die in so aktiv in der Gemeinde, das trifft alles zu. Da sagt Jesus in Lukas 12, 1 zum Beispiel ein sehr merkwürdiges Wort. Da sagt er, hütet euch vor dem Sauerteig der frommen Leute, das steht vor der Pharisäer. Und da geht es weiter, erklärt er, was der Sauerteig ist. Das heißt, was ist das? Was ist die Gefahr, die Krankheit der frommen Leute? Der Heuchelei, steht da, der Heuchelei. Jesus sagt, die Krankheit der frommen Leute sei die Heuchelei. Ja, also die begegnen sich da und dann hat der Bruder sowieso gedacht, oh, hoffentlich treffe ich den nicht. Jetzt kommt er aber gerade noch auf meine Straßenseite rüber, ich wäre mir gerne aus dem Weg gegangen. Und er sagt, grüß Gott, lieber Bruder, freue mich, so Sie zu sehen. Innen denkt er, Mensch, ich könnte dich auf den Mond schießen. Du bist ja so ein falscher 50er. Ich weiß da also einiges aus vielen Gesprächen. Was ist da die Heuchelei? Stellen sich da die frommen Leute ungern der eigenen Realität, das was da bei ihnen, da innen drin ist? Mein Paulus sagt ja ganz schlicht, in mir wohnt nichts Gutes. Das ist eine schöne Feststellung für einen langjährigen Christen, oder? Aber es ist die Realität, ganz schlicht die Realität. In mir wohnt nichts Gutes. Da ist allerhand finsteres Zeug da drin. Und Jesus hat dann bei passender Gelegenheit, also zum Beispiel Lukas 11, Vers 39 bis 41, mit den Frommen entsprechend gesprochen. Da sagt er, ihr Pharisäer, ihr Frommen, ihr haltet die Außenseite rein, euer Inneres aber ist voll von Raub und Bosheit. Und da fährt er fort, ihr Toren, also das heißt ihr Dummköpfe, hat nicht der, welche das Auswendige geschaffen hat, auch das Innere geschaffen, heißt es wohl. Der, der uns das Äußere gegeben hat, unser Leib, der hat auch das Innere geschaffen. Was soll das? Was will er damit sagen? Und dann fährt er weiter, gebt nur das, was sich darin befindet, also dieses Innere, als Almosen herausseht, dann habt ihr sofort alles rein. Kann man eine Bibelstunde drüber halten. Ich erkläre mir dieses Almosen so, das was da drin ist, dieses Innere, das ist ziemlich mickrig, wie das Almosen auch, das ist die kleinste Münze, nicht? Und das zeigen wir nicht gerne vor. Wenn uns Leute so am Opferkorb zugucken, dann legen wir lieber einen Schein rein, nicht als einen Pfennig etwa, nicht? Wenn es andere zugucken würden, dann lassen wir einen Pfennig einlegen. Das würden wir fast scheuen, vielleicht auch zu Recht, nicht, weil wir einiges mehr opfern könnten. Und unser Inneres zeigen wir auch nicht gerne vor. Und Jesus sagt, leg's doch auf den Tisch. Gib's doch heraus, was sich darin befindet. Tu nicht so, als wärst du nicht so mickrig da drin. Das ist doch eine Tatsache. Es demütigt dich zwar, aber das ist heilsam. Spiel kein frommes Theater. Sei echt. Jesus hat immer seine Jünger und die anderen zur Echtheit ermahnt und herausgefordert. Selber war er auch ganz echt. Oder die andere Stelle, Matthäus 23, 25 und 26. Weh euch, Theologen und Fromme, ihr Heuchler, denn ihr haltet die Außenseite, geht da zum Becher rein, inwendig aber seid ihr gefüllt mit Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, mache zuerst das Innere rein, Menge übersetzt, mache zuerst den Inhalt rein, das, was in dir ist, dann wird auch die Außenseite rein werden. Wir sollen anfangen, unser Inneres zu reinigen. Wie machen wir das? Was geht's da? Was hat denn Jesus im Auge? Ich stelle ja immer wieder ganz erstaunt fest, Jesus hat nicht Psychologie studiert. War auch nicht nötig, ja. Johannes 2, Vers 29 steht, Jesus wusste, was im Menschen ist. Er bedurfte es nicht, dass ihm ein Mensch darüber was sagte. Er hat es gewusst. Und deshalb war er auch ein ausgezeichneter Psychologe, der hat da reingesehen, was im Menschen war. Und hat es angesprochen. Gerade dort, wo es klemmt, wo es schwierig ist, in der Beziehung zum Vater im Himmel und in der Beziehung untereinander. Wenn wir nochmal jetzt auf unser Lehrer-Ehepaar zurückkommen, darf ich da versuchen, was Grundsätzliches ein klein bisschen zu erklären. Wenn ich so jemand habe, der mir, also die beiden sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, wie sollen wir denn das weitermachen? Ja. Sind hilflos. Und wir merken auch, mit unserem Christsein stimmt das ja überhaupt nicht überein. Das ist ja schrecklich. Aber was tun wir denn? Dann lasse ich mir erst einfach erzählen, also den Konflikt schildern und dann auch schildern, wie die beiden aufgewachsen sind. Und ich habe das nicht gewählt, weil das bei dem Mann relativ rasch auf der Hand liegt. Ich will da nicht weiter und länger darauf eingehen, das würde zu viel Zeit kosten. Aber da liegt auf der Hand, was da los war. Also, der Mann ist als einziger Sohn aufgewachsen bei Eltern, die sich sehr wenig verstanden haben. Die haben also sich immer gestritten. Da war jeden Tag Rach. Und seine Mutti hat die Hosen angehabt und er war der Liebling seiner Mutti. Und er sagt dann also, wenn irgendetwas zu reparieren war im Hause, dann habe ich schon mit 7 oder 8 Jahren den Vater übertroffen. Er hat also immer versucht, der Mutter zur Seite zu stehen. Er hat auch nicht gespielt mit anderen Kindern auf der Straße, er war immer in der Küche oder im Haus, hat sie nützlich gemacht, hat der Mutter geholfen. Also schon etwas atypisch in einer normalen Erziehung. Und hat dann triumphierend immer der Mutter schon gesagt, sagt er mit so 8 Jahren rum, das, du brauchst deinen Vater nicht, dem das sagen abends, wenn er vom Geschäft heimkommt, ich mach das schon, ich repariere dir die Wasserleitung oder sonst irgendwas. Und dann sagt er, wenn ich also Wünsche hatte, das war auch typisch, er sagt, er hätte relativ früh finanziell anspruchsvolle Wünsche gehabt, also sehr bald komplizierte Rollschuhe oder kompliziertes Fahrrad oder Moped oder sonst irgendwas. Und wenn ich das dem Vater gesagt habe, kriege ich das, dann hat er immer gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Dann hat die Mutter gesagt, jetzt geh nur ins Bett und hat mir dann zugeflüstert, ich konfirmiere ihn schon, lass mich nur machen. Und am anderen Morgen hat der Vater dann gesagt, kaufst das halt. So, und jetzt merken Sie, der Bub war der ausgesprochene Ersatzpartner seiner Mutti. Und so ein Ersatzpartnerverhältnis läuft nun so, dass er natürlich immer alle Wünsche erfüllt bekommt, dass er auch überfordert ist von so einer Ersatzpartnerschaft. Das tut den Kindern nie gut, wenn eines der Elternteile Kinder zu gefühlsmäßigen Ersatzpartnern macht. weil beim Ehepartner das Ding nicht läuft. Das tut den Kindern überhaupt nicht gut. Das ist eine seelische Überforderung. Und das lässt die Kinder auch in ihrer psychischen Entwicklung zurückbleiben. Das war auch bei dem Ehemann auch der Fall. Und dann entwickelt sich bei ihm an dieser Modellfrau Mutti eine ganz merkwürdige Beziehung zur Frau. Die sieht also zum Beispiel so aus, dass er selbstverständlich nachher als Ehemann davon ausgeht, wenn der Kronprinz Michael kommt, dann liegt ihm die ganze Welt zu Füßen, wenn der also heimkommt von irgendeiner Arbeit, nicht? Der braucht sich nur hinzusetzen und sofort kommt die Sklavin herbei und auf Knien hält sie ihm die Schüssel vor. Was willst du essen? Was darf ich dir bringen? Darf ich dir sonst noch was tun? Natürlich besorgt er auch gewisse Dinge und sowas, wo er denkt, das ist nun sein Part. Aber er ist außerordentlich anspruchsvoll. Und nicht gewohnt, offen zu sprechen. Die Mutti errät seine Wünsche sowieso. Mit der Mutti brauchst du nicht offen zu sein. Der lernt da keine offene Kommunikation. Und die Mutti korrigiert ihn auch nicht, nicht? Die hat immer alles durchgehen lassen. Wozu ist er denn ihr Ersatzpartner, ihr Liebling, in dem sie alle ihre Wünsche projiziert? So, und jetzt wissen wir also heute, dass sich da sogenannte Seelenbilder entwickeln, also Vorstellungen von dem, wer ich bin. Das fängt im 5. Lebensmonat an, dass sich diese Vorstellungen entwickeln, also sehr früh. Und dann natürlich die ganzen ersten Lebensjahre hindurch. Und eine Vorstellung davon, wer die anderen sind. Und diese Seelenbilder sitzen tief im Grund unserer Seele, im Unbewussten, und steuern über die Gefühle, unsere Wahrnehmung, wie wir die Welt erleben und unser Verhalten. Und jetzt wird genau diese Art von Beziehung, die wir da in der Kindheit erlernt haben, in unserer Ehe zum Beispiel auf vielfache Weise, ohne dass wir das selber merken, wirksam. Also am Beispiel Michael kann ich Ihnen einfach deutlich machen, Kronprinz kommt nach Hause und erwartet, dass ohne Worte Sklavin ihm zu Füßen liegt und seine Wünsche immer alle erfüllt werden. Der hat dann auch in der Beziehung, auch mit Sexualität, da Probleme von der Ersatzpartnerschaft her und so. Und er redet da gar nicht viel, sondern ist nur auf Wunscherfüllung aus. Und seine Frau hat nun den Eindruck, der ist gar nicht sensibel, der nimmt auf mich gar keine Rücksichten. Darf ich schon fragen, was würden Sie denn denken, was jetzt da notwendig wäre? Sie kann ihn nicht verstehen und er kann sie nicht verstehen. Er erwartet von ihr, dass sie reagiert, wie einstens Mutti selbstverständlich darauf eingeht. Das ist seine Vorstellung. Welche andere soll er denn haben? Das hat er in Jahren eingeübt, die bringt er mit in seine Ehe rein. Und dass sie da einfach ganz anders reagiert und hat, begreift er nicht. Und sie kann nicht begreifen, dass er so ist. So wie sie es empfindet, rücksichtslos. Und da zieht sie sich dann zurück auf die Rücksichtslosigkeit. Und deswegen beten die nach 2 Jahren auch nicht mehr miteinander. Und sie sagt, wie kann ich mit dem Kerl beten? Nicht, Entschuldigung. Der behandelt mich so und der will ein Christ sein. Ja, wo bleibt denn dem sein Christ sein? Das kann ich dem ja gar nicht mehr abnehmen. Glaube ich doch nicht. Jetzt bin ich halt sehr enttäuscht. Ich habe mal geglaubt, dem vertrauen zu können und habe mal seinen Bibelstunden zugehört und da war ja irgendwas Echtes und zusammenbringen tue ich das auch nicht, wie der sich da zu Hause benimmt. Aber nee, also da ist halt Distanz. Und er sagt, naja, die komische Ziege, Entschuldigung, die zieht sich immer weiter zurück, nicht? Ja, die mag nicht mehr und hängt immer ein Gesicht runter und so. So was Merkwürdiges. Ja, was ist jetzt? Und Ratschlag, Vergebung, ist ja an sich richtig. an sich natürlich ist Vergebung richtig. Nur, solange ich gar nicht richtig sehe, was los ist, erreicht die Vergebung das Eigentliche nicht, was zu vergeben wäre. Er sieht ja nicht, dass er rücksichtslos ist. Sie sieht nicht, dass ihre Distanzierung, sich ins Schneckenhaus zurückziehen, ihn noch weiter wegschiebt und ihm auch in gewisser Weise Unrecht tut. Er tut ihr Unrecht, sie tut ihm Unrecht, sie hält es für ein bösartiges Verhalten, ist es aber eigentlich nicht. Er bringt nur seine Programmierung mit rein, wie wir alle unsere Programmierung mit in die Ehe bringen, zum Beispiel trotz unseres Christseins. Trotz unseres Christseins bringen wir unsere Programmierungen, diese Tiefen, die wir da in uns tragen, mit in unsere Beziehungen hinein. Und die Schwestern bringen sie in ihre Diakonissengemeinschaft ein, auch ihre Programmierungen. Und das hat der Vater im Himmel so geordnet. 2. Mose 34, Vers 6, 7, Selbstvorstellung Gottes am Sinai. Ich bin auf 1000 Geschlechter gnädig, aber ich suche auch die Sünden der Väter heim. Wie lange? Bis zu den Enkeln und Urenkeln. Die kriegen es immer noch zu spüren, die Programmierung. Wir geben an unsere Kinder weiter das, was wir sind. Nicht, was wir uns da theoretisch vorstellen, sondern das, was wir sind als Persönlichkeiten. Mit unseren Reifungsdefiziten und Macken, das geben wir weiter. Darf ich noch mal ein Beispiel bringen? Schwester Barbara hat mir erlaubt, dass wir ein bisschen länger weitermachen dürfen. Sie ist ein sehr offenes Publikum, das freut mich. Dann kann man ein bisschen ausführlich auf die Dinge eingehen, weil das eigentlich nicht alles ganz leicht zu verstehen ist. Und insbesondere, was es mit dem Geistlichen, mit unserem Glauben dann zu tun hat, da müssen wir ja nachher wirklich drauf. Da sagt er, also die sind auch schon meiner Schätzung nach mindestens 15 Jahre oder so Christen, die beiden. Wir fahren mit unserem Sohn zum Facharzt. Und der Mann fährt, die Frau sitzt daneben, der Sohn sitzt hinten, und die Frau entdeckt dann so an der Fahrerablage einen Zettel, den ihr Mann geschrieben hat, nimmt sie den auf, sie hat daneben ein bisschen Zeit und liest den. Und da steht da drauf, Heinrich, so heißt der Sohn, Heinrich, eventuell 6 Wochen in die Klinik. Da sagt sie, was steht da auf dem Zettel? Heinrich soll 6 Wochen in die Klinik? Davon hast du mir überhaupt nichts erzählt. Da sagt er, ja, ja, sicher, ich habe da mit dem Arzt telefoniert und der hat auch nur gesagt, das wäre eine der Möglichkeiten, aber das alles will er mit uns ja besprechen. Da sagt sie, was? Du sagst mir von so einer Geschichte keinen Ton, 6 Wochen Klinik. Also das ist ja unerhört, dass du und so weiter und dann geht's fort. Er sagt, sie war überhaupt nicht mehr zu bremsen. Ich habe immer wieder gesagt, ich habe gar nichts ausgemacht, ich bin doch ganz unschuldig, der hat mir nur am Telefon und das ist nur ein Erinnerungszettel. Und er sagt, sie hat 3 Tage lang nicht, mit mir nicht mehr gesprochen, sie war einfach total im Keller. Die beten aber miteinander, das ist nicht so, die lesen auch jeden Tag ihre Bibel miteinander, aber sie war 3 Tage im Keller, sagt er. Und der Mann kann das nicht verstehen. Der kann das nicht verstehen. Der sagt, also sowas. Jetzt sind wir erwachsene, reife Menschen und soll wecken zum Dreck. Rede die 3 Tage nicht. Und wir sind doch Christen. Was ist das denn? Das war eine himmlische Fügung, was dann passiert ist. Da telefoniert 8 Tage später die Mutter dieser jungen Ehefrau ihrer Tochter und sagt, du Renate, also ich hab jetzt da einen Nachttisch übrig und den kriegst du. Und dann sagt die Renate, ja du, aber Mutter, wir sind eingerichtet, Nachttische. Du kriegst den Nachttisch. Na, sagt sie, ja, und was für einer ist es? Was hat der denn für eine Farbe? Der ist schwarz. Dann sagt sie, aber weißt du, schwarze Möbel. Du kriegst den Nachttisch. Heute Nachmittag komme ich zu dir und da bringe ich den Nachttisch mit und damit fertig. Also in meiner Jugend war man froh, wenn man sowas geschenkt gekriegt hat. Und heutzutage, ihr müsst euch immer anstellen. Und jetzt ist der Frau plötzlich was aufgegangen. Da hat sie nämlich mit ihrem Mann darüber gesprochen. Da ist der jetzt plötzlich gekommen, so hat mich meine Mutter die ganze Jugend immer malträtiert gewesen. Also sie hat immer gewusst, was für mich gut ist, welches Kleid ich anziehen muss und welche Schuhe mir passen und welches Zopfband ich haben muss. Und es ging also bis in ihre Ehe hinein. Die Mutter hat immer gewusst, was da richtig ist. Und jetzt war natürlich Renate an dieser Stelle fürchterlich sensibel. Also da ist irgendwo in der so eine wunde Stelle, ich werde dauernd vergewaltigt. Und immer muss ich tun, was für mich gar nicht passt. Und jetzt ist ihr selber eingefallen, deswegen habe ich mit meinem Mann wegen des Zettels so ein Theater gemacht. Weil das genau diese wunde Stelle war. An sich sagt natürlich einer von außen, das ist doch lächerlich. Aber für Renate ist es gar nicht lächerlich, der Zettel. Sondern da passt es genau in diese alte Schablone rein. Denn sie, und da werden plötzlich Nichtigkeiten, Kleinigkeiten, wo der Partner sagt, oh, dass wir da überhaupt nur ein Wort drüber verlieren, das gewinnt eine ganz große Bedeutung. Das kann man von außen nicht verstehen. Da muss man den Hintergrund, den Zusammenhang erfahren. Das hat genau mit den Programmierungen was zu tun. Und jetzt darf man ja nicht moralisieren und darf sagen, ja, das ist aber schlecht, das ist ein moralisch schlechtes Verhalten, sondern das ist einfach etwas, was passiert ist, was da weitergegeben wurde, was die Basis unserer Persönlichkeit zunächst ist, und an dem wir arbeiten müssen. Nicht, es wäre völlig verkehrt, das machen manche Leute, die sagen, die Eltern sind dann irgendwas schuld, meine Empfindlichkeiten. Das ist dummes Zeug. Wir sagen in der Psychotherapie, spätestens ab nach der Pubertät, ab 16, 17, muss ich die Verantwortung für mein eigenes Gewordensein selber übernehmen. Und wenn ich da halt eine Macke habe, dann habe ich sie, dann muss ich die Verantwortung dafür tragen. Das ist nämlich für das Geistliche auch sehr wichtig. Und jetzt darf ich an der Stelle nochmal was Grundsätzliches sagen. Auf diese Zusammenhänge ist Adolf Schlatter gekommen, der große Bibeltheologe. Und der hat dann auch herausgestellt, warum in der Theologie, und das wirkt sich bis heute aus, diese Dinge vernachlässigt wurden. Da hat Albrecht Ritschl um die Jahrhundertwende, das war damals der führende Theologe, das heißt genau war das um 1890 herum, führender evangelischer Theologe, ein liberaler Theologe, ein Pietistenfresser, der war damals von den Naturwissenschaften hart bedrängt, weil es da jeden Tag neue Erfindungen gab und die Naturwissenschaftler haben damals gesagt, ihr Theologen könnt mal daheim bleiben, euch brauchen wir überhaupt nicht mehr. Und da hat der Herr Ritschl, der Professor Ritschl gesagt, gut, die Theologie beschäftigt sich in Zukunft mit der Natur nicht mehr. Die sagt nur, Gott ist der Schöpfer aller Dinge, Punkt, und dann gehen wir gleich zur Christusoffenbarung und beschäftigen uns damit, und da können sich Naturwissenschaftler nicht streitig machen. Aber über Natur denken wir weiter nicht nach. Und da hat jetzt Schlatter gesagt, das ist ein fundamentaler Fehler, wenn Christen über Natur nicht nachdenken, über das, was sich zwischen Menschen begibt zum Beispiel, unsere Beziehungskonflikte, über den Konflikt von Renate mit ihrem Mann, den sollten die geistlich bewegen, oder von dem Lehrerehepaar, was ich vorher nannte, die sollten das geistlich bewegen und ihren Vater im Himmel fragen, was ist denn da los? Denn Schlatter hat dann ausgeführt, also ich zitiere es jetzt nicht wörtlich, sondern ich übersetze es gleich. Wenn Christen die Natur ausklammern und diese Schöpfungsgegebenheiten und Schöpfungsgeheimnisse nicht vor ihrem Vater im Himmel bedenken, darüber nachdenken, betend darüber nachdenken und darüber sprechen, in der Seelsorge zum Beispiel, über solche Schöpfungsgeheimnisse und gar noch das Nachdenken über Natur und über diese Schöpfungsgeheimnisse, über Beziehungen und alles, was da so in uns und um uns dran ist, in einen Gegensatz bringen zur Gotteskindschaft, indem sie sagen, wenn ich Gotteskind bin, brauche ich auch gar nicht mehr nachdenken. Dann habe ich ein neues Leben und alles ist geritzt. Brauche ich auch nicht mehr, oder? Dann sagt Luther, sagt Schlatter, wenn das die Christen tun, dann machen sie dadurch ihren Alltag geistlich wertlos. Das ist ein schwergewichtiges Wort. Der Alltag wird dadurch geistlich wertlos, weil der Erlöser, weil Jesus dann in diese Schöpfungsgeheimnisse nicht hineinkommt und keine Gelegenheit bekommt, hier eine Wandlung zu schaffen, Heiligung hineinzubringen in unseren Alltag, in unsere eheliche Beziehung, in unsere Beziehung zu unseren Kindern, die Beziehung der Schwestern untereinander, in unsere Gemeindebeziehungen. Deshalb ist dann in unseren Beziehungen so vieles im Argen, weil bei Christen im Argen, in Gemeinden im Argen, weil die Beziehungen dem Auferstandenen vorenthalten werden. Und wie werden sie nicht vorenthalten? Nun, Jesus hat es gesagt, bring dein Almosen raus, leg es auf den Tisch, sprich darüber, was in dir ist. Gott hat auch mit deinem Inneren was zu tun und dein Inneres muss gereinigt werden, lieber Freund. Und wenn das Innere dann rausgekommen ist, das ist meine Erfahrung, dann ist nochmal ganz neue Vergebung dran. Denn da wird man sehr viel tiefer gewahr, wie wir aneinander schuldig geworden sind, wie wir aneinander vorbeigegangen sind. Wir dürfen bloß die Beispiele nehmen, die ich Ihnen jetzt genannt habe, die beiden Lehrer und Renate und ihr Mann und sowas, die sich als Christen dann moralisieren, verurteilen oder sogar hassen. Ganz neu jetzt gerade wieder einen Brief gekriegt von einem auch langjährigen Christen, der sagt, meine Frau hasst mich dann nur noch. Und ich spreche die Nächsten irgendwann dann jetzt in nächster Zeit. Da will ich hören, ob die Frau das auch so sieht. Aber es ist schlimm, was sich unter Christen an dieser Stelle nicht begibt, nicht vollzieht, obwohl wir so herrliche Bibelworte haben und so herrliche Möglichkeiten durch die Gegenwart des Auferstandenen und durch den Heiligen Geist, der uns dorthin führen will. Und deshalb ist es wichtig, an dieser Stelle neu sensibel zu werden. Sie sehen, mir wird es auch warm bei der Geschichte. Ja, jetzt darf ich vielleicht doch mit dem Blick auf die Uhr, wir wollen uns ja nachher auch noch eine Weile lang unterhalten, gleich mal zur Praxis kommen. Es geht also darum, bei so einem Ehepaar, wie bei den beiden Lehrern, darum, dass sie jetzt anfangen würden, sich gegenseitig neu zuzuhören. In der Bundesrepublik ist es so, dass 1984 40% der Bundesbürger angegeben haben, mein Partner hört mir überhaupt nie zu. 10 Jahre später, 1994, haben 60% gesagt, mein Partner hört mir überhaupt nie zu. Naja, jetzt sind wir beinahe 5 Jahre dann weiter. Können sich ausrechnen, in welchem Tempo das zunimmt, nicht? Es gibt auch der Beziehungskrise Ausdruck. Und jetzt geht's mal drum, neu zuhören zu lernen und neu verstehen zu lernen. Also die Paare. Das können natürlich zwei Schwestern sein. Das kann ein Ehepaar sein. Das können zwei Gemeindeglieder sein. Das betrifft ja alle. Diese Reifung, um die es da geht, geistliche Reifung und Persönlichkeitsreifung, die ineinander greifen, die betreffen alle. Wer immer wir sind. Und überall muss da das Innere gereinigt werden, sagt Jesus. Und muss rausgebracht werden, wenn wir nicht der Heuchelei verfallen sollen. Wenn wir das bloß verstecken, sagt Jesus schlicht, ihr seid Heuchler. Ja, also ich sage, neu hören lernen, neu zuhören lernen, damit neu verstehen lernen. Also in dem einen Fall bei dem Lehrer-Ehepaar, wo jetzt sie zum Beispiel sagen sollte, das könnte ja umgekehrt sein, weißt du, ich verstehe dich nicht. In diesen 7 Ehejahren, Anfang habe ich so große Hoffnung gehabt und dann habe ich das als rücksichtslos erlebt und dort als unsensibel und geredet hast du nie mit mir und hast dich mir entzogen und so weiter, zählte alles auf. Und er sagte, das ist ihr Inneres. Ich empfinde dich oder habe dich da als rücksichtslos erlebt. Mir hat das sehr wehgetan, mir hat das Schwierigkeiten gemacht. Sie redet von sich. Sie sagt nicht, du bist ein böser Mensch, das hat sie bisher getan. Trotzdem Christ, deinem Christsein bist du irgendwie ein falscher 50er. Und du bist irgendwie so, nicht? Das läuft nicht, das ist verurteilen, das ist richten, wie Jesus sagt. Sondern was läuft, ist, dass sie von sich spricht, ihr Inneres rausbringt, wie das Jesus sagt. Und sagt, mir geht's da drinnen so. Und ich geniere mich ja fast, dir das zu sagen, aber ich fange jetzt mal an, ganz offen zu sein, was da bei mir ist, wie du bei mir angekommen bist. In aller Hilflosigkeit und Schwäche wird sie plötzlich offen. Und das in seiner Gegenwart. Es geht, beten die beiden vorher miteinander. Mindestens ein Teil kann immer beten vorher. Selbst wenn der andere nicht möchte im Moment und kann einen Stoßseufzer gen Himmel schicken, Herr Jesus, hilf mir jetzt da offen zu sein, um mein Inneres wirklich rauszubringen, auf den Tisch zu legen und dem anderen das zu sagen. Man kann nicht überall offen sein und jedermann gegenüber alles sein Inneres ins Gesicht sagen, das ist ganz klar. Aber an der richtigen Stelle, seinem Ehepartner zum Beispiel oder seiner Mitschwester, wo man Konflikte hat, wo man irgendwie spürt, da ist irgendwas verquer zwischen uns, da kann ich das sehr wohl. Und ihn bitten, dass er uns leitet durch seinen Geist an dieser Stelle. Und dann sagt sie das und dann würde er anfangen und sagen, wie ihm denn seine Frau da erschienen ist, wie er die erlebt hat. Meine Erfahrung ist, das muss man zeitlich begrenzen. Ich empfehle an dieser Stelle, ich will gleich praktisch werden, einmal in der Woche 90 Minuten. 90 Minuten soll man doch rausbringen, auch viel beschäftigte Leute, oder? Für seinen Partner, gerade der, mit dem man es schwierig hat. 1,5 Stunden sollte doch drin sein. Gleich ein Tipp dazu, bitte sich nicht stören lassen. Denn Sie werden feststellen, das, was Jesus da uns als Imperativ gibt und sagt, fang doch an mit deinem Inneren und bring das raus und mache das mal rein, dann kommt das andere von alleine. Das fällt uns unheimlich schwer. Und wir benutzen jede Ausrede, um uns dem zu entziehen. Also heute Abend ist es ein bisschen spät, aber morgen Abend sind Sie daheim. Wenn Sie da miteinander ausmachen, wann Sie das praktizieren, dann werden Sie merken. Also fällt Ihnen ein, was Sie noch alles dringend zu tun haben. Und ganz dringliche Arbeiten sind unaufschiebbar, nicht? Und dann ist so ein wichtiges Telefongespräch. Und wir müssen einen Krankenbesuch machen. Und das ist ja wichtiger wie Sie beide. Und dann weint eines der Kinder und müssen schnell nach dem Kinderbett gehen. Und in 20 Minuten kommt dann die ganze Gesprächssituation weg. Und so weiter. Es werden Ihnen 1000 Ausreden einfallen, um dem Ding zu entgehen. Das ist komisch. Aber es ist so. Und wenn sie dann das 10-mal gemacht haben, dann fängt an, das Unbewusste hochzukommen. Dann fängt man plötzlich an, sich an so Kindheitssituationen zu erinnern. Da ist dann dem Lehrer eingefallen, der hat es inzwischen praktiziert, und die sind inzwischen sehr viel besser verheiratet, ist dem plötzlich eingefallen, so Szenen mit seiner Mutter, was da im Einzelnen lief, was für Gefühle dabei mit einer Rolle spielten. Wissen Sie, was da passiert? Da wird man allmählich von diesen Schatten der Vergangenheit frei. Die können ins Licht der Erlösung gebracht werden. Die beiden beten ja hinterher dann miteinander und vergeben sich dann tiefer. Da vergibt man sich dann echt tiefer, wenn das ins Laufen kommt. Und findet zueinander. Das ist ganz merkwürdig. Man begegnet sich da auf ganz neue Weise. Nicht wahr? Eine Beziehung ist nur dann eine gute Beziehung, wenn sie eine wachsende Beziehung ist. Das ist zwischen uns und Gott so, und es ist zwischen uns und unserem Partner so, und es ist zwischen den Schwestern so. Und da können Sie ja gucken, ist unsere Beziehung wachsend? Wächst die denn? Und es hängt genau an dem Punkt oft, dass wir das Almosen nicht rausbringen, wenn sie nicht wächst. Und wenn dann so Glaswände zwischen uns stehen und wir uns nicht verstehen. Wichtig ist dann noch mal ein Tipp, dass wir das richtig einbetten, auch wenn wir dann tiefe Verletzungen rausbringen. Ich habe da etliche Christen begleitet. Deshalb weiß ich das zum Teil über Jahre. Dann kommt da oft eine Wut raus oder Hass raus oder Aggressionen raus. Und das macht das Ding schwierig. Weil wir dann zwar theoretisch wissen, wir sollten ja lieb sein als Christen, aber wenn ich jetzt das sage, was du mir da vor 4 Jahren angetan hast, wo ich noch nie drüber geredet habe, nicht, da hast du mich vor deiner Mutter, meiner Schwiegermutter so blamiert, und ich habe das ja ganz tief vergraben, und aber da mache ich immer noch dran rum und so, habe nie drüber geredet und so weiter, da kommen ja Sachen raus, das glaubt man gar nicht. Dann kommt da oft raus, gerade auch so Dinge, die mit frühen Programmierungen zusammenhängen, dass man das mit verzerrtem Gesicht sagt und angestrengter Stimme und so. Und das ist dann schwierig, weil das den anderen oft gleich zurückbringt in Abwehrposition. Der fühlt sich dann angegriffen und schießt dann auch wieder dagegen. Und dann landet es irgendwie wieder in so einem unfruchtbaren Streit oder Schweigen, Unterdrücken oder sowas. Und dann muss man lernen, dem anderen deutlich zu machen, du, was ich dir jetzt da sage, von meinem Inneren rausbringe, das tue ich einmal, weil ich weiß, es ist eine geistliche Aufgabe, und zum anderen tue ich es aus Liebe zu dir, weil ich dich suche, weil ich dir tiefer begegnen möchte und weil ich möchte, dass der Auferstandene in unserer Beziehung mehr Raum gewinnt und dass wir echter und ehrlicher werden und vollmächtiger, reifere Christen werden, dass sich was tut in unserer Entwicklung. Und damit gewinnt der andere, wenn ich im Voraus ihm das versichere, eher diesen Eindruck. Man muss es lernen. Wir sind ja Lehrlinge bei dieser Offenheit. Und da muss man sich auch Zeit gönnen und Geduld haben. Und die Lasten es einer mitragen, wenn der mal im Keller sitzt. So gut, warum soll der nicht mal im Keller sitzen? Dann erwarten wir, bis er rauskommt. Als Christ kann ich doch beten und Geduld haben. Man muss ja nicht gleich aus der Haut fahren. Wenn einer aus der Haut gefahren ist, das reicht doch für den Moment, oder? Na, ist doch beim anderen besser, der bleibt im Frieden und geistlich drin und wartet, bis der andere wieder reden kann, bis es soweit ist. Und dann beginnt man neu, immer wieder von vorne anfangen. Aber wenn dann beide an der Decke kleben oder beide in den Keller fahren, was soll das dann nicht? Damit werden meistens die Lösungen verbaut. Also, sich da nicht überfordern, sondern
sich auch da leiten lassen. Im Gebet den Heiligen Geist, und gib mir jetzt die richtigen Schritte, die Portionen, dass wir so echt und ehrlich werden, offen in deiner Gegenwart, die Dinge ausräumen, die zwischen uns stehen, diese Beziehungskonflikte und Hindernisse. Und dann werden sie Chancen. Da hat die Schwester Barbara ganz recht. Dann werden sie tiefe Chancen. Dann kommt nämlich was zustande, was sie vorher noch nie hatten. Und dann werden sie merken, wie auch nach außen hin ihre Ehe anziehender wird. Vielfach sagen mir junge Leute, naja, also ihr mit eurem Papierchen, da meinen sie das den Trauschein damit, ihr seid ja für uns nicht sehr verlockend, ihr Christen im Allgemeinen. Wenn wir da uns so rumgucken in der Gemeinde, was wir da alle sehen, wie die miteinander umgehen und so, nee, also da können wir uns das Papierchen ja auch sparen. Und dann werden sie plötzlich erleben, dass da welche sagen, na, also so wie ihr miteinander, da merkt man irgend sowas, so wollten wir auch mal gerne verheiratet sein, nicht? Wie macht ihr das? Oder was ist da bei euch? Das wäre es natürlich, wo wir deutlich machen würden, was der Auferstandene tatsächlich bringt. Bei uns, die wir von Haus aus dieselben Macken haben wie die anderen auch, kein Haar besser sind wie die anderen. Aber ihn haben wir. Und er macht neue Dinge. Und er macht unsere Beziehungen, unsere Verhältnisse neu. Und ich denke jetzt, dass Sie mir zustimmen werden, wenn ich jetzt sage, damit will ich jetzt langsam mal für den ersten Teil zum Schluss kommen, vor unserer Aussprache. Das, was wir selber haben, reicht dafür nicht. Wenn Sie sich dem stellen, was der Jesus sagt, und an Ihr Inneres rangehen wollen und an diese Beziehungsklärung in seiner Gegenwart, dann ist das gleichzeitig eine geistliche Herausforderung. Sie brauchen mehr von ihm, Sie müssen ihn mehr in Anspruch nehmen. Da reicht das, was Sie bisher gehabt haben, nicht. Und das ist eine gute Geschichte. Wir können eigentlich andersrum sagen, Sie werden Ihrer Schwachheit und Ihrer Hilflosigkeit nochmal ganz neu selber gewahr und sehr viel tiefer gewahr. Sie merken wirklich, dass es stimmt, was er sagt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir merken dann immer deutlicher, wie viel wir meinten, tun zu können ohne ihn. Gemeint haben. Und gerade hier in den Beziehungen kommt es doppelt raus. Im Übrigen ist natürlich, das will ich vielleicht auch noch geschwind einschalten, nützlich, wenn Sie da Ihr Neues Testament nochmal durchlesen, daraufhin, wie Jesus denn umgegangen ist, auch mit seinen Jüngern oder überhaupt mit den Leuten, aber speziell auch mit seinen Jüngern. Mit denen, die gewusst haben, dass er sie gern hat, dass er Wahrheit in Liebe praktiziert, was in Epheser 4 steht. Und das sollten wir auch tun, Wahrheit in Liebe. Das andere merkt, der will mich nicht in die Pfanne hauen, sondern der tut es, weil er mich gern hat, weil er echte Liebe will. Nicht die paar Beispiele, ich will es nur andeuten. Markus 9 wird uns berichtet, wie Jesus bei der Heilung des epileptischen Jungen vom Berg der Verklärung zurückkommt und seine Jünger in einer peinlichen Situation findet. Da stehen eine Menge Volks drumherum und auch Theologen, Schriftgelehrte, die mit den Jüngern debattieren. Und er fragt, was ist los? Die Jünger schweigen betreten, die haben nichts zu sagen. Und er sagt, der Vater des Jungen, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, aber du warst ja nicht da. Und er musste sich mit deinen Lehrlingen vorlieb nehmen. Und wörtlich, nicht haben sie es gebracht. Sie haben versagt, sie konnten nichts. Die haben also Heilung versucht und das Ding ist nicht gegangen. Das ist etwas blamabel vor einer großen Volksmenge und vor den Schriftgelehrten, die sicher für die das ein gefundenes Fressen war. Nicht? Die haben gesagt, ah ja, seht ihr, ist doch nichts los mit euch und so. Und jetzt haben die Jünger sicher gehofft, ah, da kommt Jesus, der wird uns aus der Patsche helfen, oder? Das hätten wir wahrscheinlich auch gedacht. Und was wird er tun? Er wird also die Ärmel aufkrempeln, nicht? Und wieder Herr Chefarzt im Krankenhaus sagen, meine Herren, stellen Sie sich jetzt mal hier rum zu den jungen Assistenten, ich will Ihnen mal zeigen, wie man in einem schwierigen Fall vorgeht, nicht? Oh, weit gefehlt. Bei Matthäus können Sie nachlesen, was Jesus gesagt hat. Da sagt er, o ihr ungläubige und verkehrte Art von Menschen, wie lange soll ich es mit euch noch aushalten? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Na, das vor versammelter Menge. Das hat noch nicht mal der Ehepartner zu ihm gesagt. Wie lange soll ich dich noch aushalten? Wie lange soll ich dich noch ertragen? Nicht? Und wenn ihn das gar Jesus gesagt hätte, naja, also, weiß nicht, wie sie da reagiert hätten. Beispiel Seesturm. Sie wissen, See Genezareth, 5 Meter hohe Wellen, fürchterliche Stürme, weil Eiswinde aus dem Hermon, vom Hermon und Wüstenwinde aus dem Süden, von der Wüste, da zusammenstoßen, fürchterliche Luftturbulenzen, schreckliche Stürme. Die sind so im Sturm und läuft nichts mehr. Sie sind am Absaufen. Die nächste Welle und der Kahn geht von uns runter und die seegewohnten Fischer sind völlig hilflos und Jesus schläft immer noch. Und die rücksichtsvollen Mitarbeiter haben ihn schlafen lassen und dann wecken sie ihn und sagen, ja Herr, ist dir gleichgültig, wenn wir jetzt untergehen? Und dann sagt er noch im Liegen, er steht jetzt anschließend auf, o ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam noch? Wenn einer ihnen sagt, warum bist du so? Nicht? Jetzt sind sie am Absaufen, fürchterlicher Sturm und sie wissen sich nicht mehr zu helfen, sie sind in Todesangst. Und dann fragt sie einer, warum bist du so furchtsam? Warum bist du so kleingläubig? Na, ist doch eine schöne Rückmeldung, oder? Warum bist du so? Und vertraust nicht. Zu Hause fragen sie ihn dann, und dann sagt er, ja, weil ihr nicht vertraut habt, ihr hättet vertrauen sollen. Petrus gibt den guten Rat kurz vor Ostern. Das widerfahrt ihr nur nicht. Also, guter Rat eines vertrauten Freundes, oder? Was sagt er ihm? Satan, hau ab, tritt hinter mich. Hat zu Ihnen aus der Gemeinde schon mal jemand Satan gesagt? Oder gar hier auf Michelsberg? Also das kann doch wohl nicht wahr sein, nicht? Dass man einen Bruder mit Satan anredet und sagt, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Du meinst nicht, was göttlich ist, du meinst, was menschlich ist. Wer sieht das in Rückmeldung? Also, wenn das nicht sitzt, das behalten die. Das ist Wahrheit in Liebe. Das sagt er seinen Jüngern die Wahrheit. Und dass uns diese Worte wortwörtlich überliefert sind, obwohl sie erst Jahre später aufgeschrieben wurden, zeigt, wie das gesessen hat. Das haben die ganz wortwörtlich weitergegeben. Das haben die nicht mehr vergessen. Und das war eine Erinnerung. Und da merken sie, wie hilfreich das sein kann, diese Wahrheit in Liebe, die Prozesse in Gang bringt, Selbsterkenntnisprozesse. Wir können das nicht so gut wie Jesus, aber deshalb dürfen wir Lehrlinge auch miteinander länger üben, nicht? Wir haben länger Zeit. Die hatten ja bloß 2,5 bis 3 Jahre Zeit. Letztes Beispiel, Emmaus Jünger. Da schildern die beiden, die von Jerusalem weglaufen, von der Jüngergemeinschaft, ihre Trostlosigkeit, das war ja kürzlich ihr Predigtext, ihren ganzen Jammer, ganze Hoffnung kaputt, nicht? Die sind am Ende. Die beiden Brüder sind am Boden zerstört, die sehen keine Hoffnung mehr. Und nun, merkwürdiger Fremder, der ihnen dazuhört, was würden Sie denn als Brüder tun, wenn Sie 2 so kaputte Jammergestalten bei sich hätten? Also Sie würden noch den Arm um Sie rumlegen oder Sie, was weiß ich, bei der Hand fassen oder sowas. Würden sagen, liebe Brüder, ich weiß euch einen Trost, schöpft nur Hoffnung und Mut und Zuversicht, weiß euch was, Was hat er gesagt?
O ihr Toren, ihr Dummköpfe, die ihr ein träges Herz habt, ihr hockt doch auf der Leitung nicht, ja, ihr begreift nichts, begreift nicht die Schrift, könntet längst begreifen. Ja, schöne Geschichte, so traurigen Brüdern zu sagen, Dummköpfe seid ihr und habt ein träges Herz, kriegt nichts mit. So kann Jesus aus Liebe reden, nicht zur Frau im Jakobsbrunnen, und so ist er sehr sensibel und feinfühlig. Da sagt er überhaupt nicht sowas, nicht? Ja, da hast du recht gesagt, sieben Männer und so. Er sagt nicht, du hast mich angelogen. Ja, hast recht gehabt und so. Es ist zwar alles ganz anders, aber nicht ganz freundlich, so Florettfechten spricht er da mit ihr. Die weiß ja noch nicht, dass er sie liebt. Aber seine Jünger, die wissen das, die haben, da ist eine feste, tragfähige Brücke. Den kann er ziemlich deutlich sagen, wie er sie erlebt. Ja, ich war also dabei, wir selber sind überfordert und kommen da nicht so gut mit dem zurecht, dass wir einer den anderen höher achten sollen, durch Demut, Philipper 2, Vers 3, als sich. Und wenn ich den höher achte, wir kommen da morgen früh nochmal drauf bei der Bibelarbeit, dann horche ich dem ja gut zu. Selbst wenn es meiner Meinung widerspricht, aber wenn ich ihn höher achte, dann höre ich doch auf seine Empfindung, das, was ihm wehtut, ihm Schmerzen bereitet, wo er die Dinge ganz anders sieht wie ich. Und da sage ich nicht gleich, halt, stimmt doch überhaupt gar nicht, das ist ja alles völlig ganz anders. Nur weil ich es anders sehe. Sind Sie manchmal auch in Versuchung, sowas zu machen? Das ist nicht den anderen höher achten. Sondern da respektiere ich ihn und nehme das ernst, was in ihm ist und in ihm vorgeht und versuche sogar nachzufragen. Das habe ich am Anfang meiner Ehe erst lernen müssen. Die Ehe ist ja so eine Hochschule, man muss das studieren. Er wird merken, meine Frau hat was. Und am Anfang habe ich gedacht, naja, wenn sie was hat, kann sie ja reden. Und wenn sie nicht redet, naja, gehen wir halt zur Tagesordnung, machen wir halt weiter. Und dann habe ich gemerkt, das Ding läuft doch nicht. Also frage ich sie und sage, du, habe ich irgendwas Häfele verschüttet? Habe ich irgendwas vielleicht gar nicht gemerkt? Ehemännern passiert es häufig nicht, dass sie ihre Frau bekümmern, ohne dass sie es selber merken. Und dann sie gebeten, könntest du mir nicht sagen. Und dann am Anfang habe ich gedacht, naja, also gut, jetzt haben wir 10 Minuten Zeit, da zwischen 2 Sprechstunden kann sie ja schnell geschwinden. Und dann habe ich gemerkt, es läuft nicht. Wenn, dann muss ich ihr Raum geben, dass sie ausführlicher reden kann. Und darf nicht schnell geschwind sagen, ja, komm, jetzt red schnell, hopp, 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 dann kann ich schnell wieder weitergehen. Eingehen auf den anderen, höher achten ist da nötig. Und von daher nun, ich sagte jetzt Herausforderung, die auch für Singles gilt, für Alleinstehende gilt, die sich meiner Ansicht nach so eine Zweierschaft suchen sollten. Ich habe erst kürzlich da 2 Christinnen aus einer christlichen Wohngemeinschaft gehabt, die sagten, ja, wir wollen da ausziehen. Wir haben uns erstes vorgestellt, herrliche Wohngemeinschaft. Dann sage ich, ja, und wieso ist ausziehen? Sagen die, ja, so mit scheuem Seitenblick einen zur anderen, wir können nicht mehr miteinander beten und es läuft überhaupt nicht. Und da kam also so eine ähnliche Geschichte wie zwischen 2 Ehepaaren. Die fallen sich schrecklich auf die Nerven, nicht? Wegen aller möglichen Dinge. Und da können Sie schon denken, was ich gesagt habe. Und da habe ich gesagt, aber bitteschön Leute, jetzt erst recht, nicht? Jetzt, da fängt es jetzt erst an, geistlich zu werden. Solange ihr so wunderschöne Vorstellungen gehabt habt, von miteinander beten und miteinander singen und miteinander leben nach Feierabend, war das keine Kunst. Aber jetzt, wo die dicken Hunde auf den Tisch kommen, da ist Zeit, dass ihr euer Inneres rausbringt und mal miteinander arbeitet, damit Jesus Raum gewinnt in dieser WG. Und damit die Beziehungen dann vertieft erneuert werden, die alten Programmierungen da wegkommen. Das sind ganz ungeistliche Dinge, die damit eine Rolle spielen.
Und von daher gehört also dann jetzt zu diesem Lernprozess, wo ich lerne, mein Inneres rauszubringen, wo ich lerne, dem anderen zuzuhören, in neuer Weise noch ein anderes Lernen. Sie erinnern sich an die Geschichte 2. Könige 6, 15 und folgende. Elisa mit seinem Diener, da kommt ein syrisches Heer, das ausgesandt ist, den Propheten Elisa zu verhaften. Und der Diener kommt morgens aus dem Haus und sieht da ringsum das syrische Heer und sagt dann, oh weh, wir sind verloren. Und er sagt, Elisa, Herr, öffne ihm die Augen. Spricht aus dem Gebet in diesem Moment. Und dann wird das Gebet erhört. Und der Diener sieht ringsum Berge Israels voll von feurigen Rossen und Wagen. Das himmlische Heer ist da nicht. Das brauchen wir doch. Wissen Sie genau, wenn das syrische Heer droht, nun sind wir zwar nicht vom syrischen Heer bedroht, wir sind bedroht von unseren eigenen Untiefen und von den Partnern, mit denen wir Konflikte und Schwierigkeiten haben. Aber da fühlen wir uns genauso ohnmächtig oft, wie wenn da ein Heer aufmarschiert wäre. Und dann brauchen wir diese Öffnung unserer Augen, dass wir sehen, dass er da ist. In dem Moment. Wir sagen, ja, das ist ja unmöglich, nicht wenn ich da gerade auf 180 bin und auf der Palme bin und dann soll ich es plötzlich, ja. Psalm 16, 8 steht da, meine Augen sehen stets nach dem Herrn. Steht immer zu Rechten, so wirft mich nichts um. Psalm 25, 15 dasselbe. Steht immer zu Rechten, so wird er meine Füße aus dem Netz ziehen. Das Netz ist ja was Tödliches, da ist man gefangen, ein Fisch. Der kann sich da nicht mehr retten. Aber er zieht mich raus. Und das brauchen wir in den Situationen, in den Konflikten. Diesen Blick auf ihn. Und nun frage ich Sie natürlich, haben die Psalmisten denn das von Anfang an gekonnt? Das glaube ich nicht. Sondern die haben das gelernt. Meine Augen sehen stets nach dem Herrn. Und das ist etwas vom Wichtigsten, was wir Christen lernen können. Fangen Sie doch mal an. Gerade in Ihren schwierigen Situationen, wo Sie denken, jetzt ist dann gleich ganz aus, zu ihm hinzuschauen, zum Auferstandenen. Und probieren Sie mal schwierige Gespräche, sagen wir mal mit dem Chef, der Sie abkanzelt, oder wo Sie Angst haben, jetzt werden Sie dann gleich entlassen, oder schwieriges Konfliktgespräch mit einem Partner oder in der Kirchengemeinde oder was weiß ich wo, dann gehen Sie mal rein mit Blick auf ihn. Das ganze Gespräch durchziehen. Bei jeder Arbeit. Mit den Augen Ihres Herzens zu ihm hinsehen. Damit Sie immer sagen können, Psalm 23, 1, mein Hirte, mir fehlt nichts. Vers 4, auch im finstern Tal kann man reinkommen. Du bist bei mir. Dein Steckenstab tröst mich. Wir schließen mit zwei Worten. Das eine ist von einem chinesischen Christen. Das Versagen des Menschen ist nicht auf seine Schwachheit zurückzuführen. Unser Versagen ist nicht auf unsere Schwachheit zurückzuführen, sondern auf unseren Widerwillen, uns von Gott lieben zu lassen. Dieser Blick auf ihn heißt ja, dass mir seine Liebe gegenwärtig wird. Und deswegen versagen wir, wenn uns seine Liebe nicht gegenwärtig ist. Oder das andere Wort, das sagt an sich was Ähnliches aus. Es ist nicht meine Fähigkeit, die zählt, gerade in Konfliktsituationen. Es ist nicht meine Fähigkeit, die zählt,
sondern meine Verantwortlichkeit gegenüber den Möglichkeiten Gottes. Meine Verantwortlichkeit gegenüber den Möglichkeiten Gottes, die ich nämlich in Anspruch nehmen kann. Immer. Die Möglichkeiten Gottes kann ich immer in Anspruch nehmen, wie schwierig die Situation auch sein mag. Und dafür bin ich zuständig, nicht dafür, ob ich schwach bin oder mehr oder weniger große Fähigkeiten habe. Gut, das kann alles sein. Aber seine Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, das ist meine eigentliche Verantwortlichkeit. Dafür bin ich zuständig. So, vielen Dank, jetzt haben Sie lange geduldig zugehört. Schwester Barbara hat gemeint, wenn einer einschläft, dann soll ich schnell aufhören. Das habe ich bis jetzt nicht festgestellt. Aber jetzt haben Sie vielleicht noch ein paar Fragen. Vielleicht sind Sie nicht mit allem einverstanden. Vielleicht wollen Sie einiges noch ein bisschen konkreter wissen. Sie sehen, wir könnten eigentlich uns eine ganze Woche lang darüber unterhalten. Da gäbe es viele Themen. Ja, das ist am Anfang so, dass er das häufig als Vorwurf empfindet und sich verletzt fühlt. Das ist am Anfang so. Wenn man bisher nie offen geredet hat, dann ist das ja ein Novum. Und dann will er das möglicherweise auch lieber gar nicht hören. Aber dann ist es ja wichtig, von sich zu reden, auch wieder zu sagen, weißt du, ich habe den Eindruck, wir leben nebeneinander her und unsere Ehe könnte ganz anders sein. Aus unserer Ehe könnte viel mehr werden. Und deshalb bitte ich dich, lass uns doch das mal probieren. Wir probieren es mal miteinander. Und wenn du am Anfang dann nicht mehr weiter kannst, gut, dann sag's, dann hören wir für den Moment auf. Machen am nächsten Tag oder so weiter. Und wir werden das miteinander lernen. Ich bin da sicher. Und gerade wenn er ein Christ ist, kann man ja erst dafür beten, dass wir miteinander Kraft haben. Wenn er nicht Christ ist, ist ein bisschen schwieriger. Aber auch da geht's. Wenn ich keine Vorwürfe mache, wenn der andere merkt, ich rede von mir, dann ist es nach ein paar Mal meiner Erfahrung nach möglich. Natürlich. Wirklich, Sie sagen es. Und ich habe ja vorhin erwähnt, da werden Ihnen ganz neue Dimensionen der Schuld deutlich, für die Sie eine viel tiefere Vergebung wie bisher erbitten und gewähren müssen. Das sind ganz neue Dimensionen, die da auftauchen, um die wir uns bisher noch gar nicht gekümmert haben. Da entdecken wir erst richtig, wie schuldig wir aneinander geworden sind, wie wir da jahrelang aneinander vorbeigelaufen sind. Da wird die Lieblosigkeit erst richtig deutlich, die unter Christen läuft, unter Ehepaaren. Aber das ist sehr heilsam und geistlich sehr erfreulich. Da kriegen Sie eine Freude, ganz neue Freude miteinander.
Ich komme noch aus der Generation, wo man nicht so.
Das ist richtig.
Wie sind das die jungen Leute? Die sind offener, aber können die umgehen? Ist da drin ein Schaden?
Also sie sind offener und sie sind im Prinzip leichter bereit, das zu praktizieren. Aber also bei uns in der Gemeinde schon ein paar Mal mit so einer Ehepaargruppe, 5, 6 Ehepaare, weil das ein halbes Jahr lang durchgezogen, so eine Ehepaargruppe. Und nachher wollte ich eigentlich alleine arbeiten, schon zwischendurch anfangen. Meiner Schätzung nach sind zwar 100% nachher überzeugt, man müsse das tun, aber nur etwa 30% praktizieren es. Die machen es nicht, die sind zu bequem oder scheuen sich, steigen nicht ein. ist zu anstrengend. Ein paar machen es dann, wenn sie weitere 2 Jahre wieder dick in der Tinte sitzen und es wieder sehr schwierig wird, dann sage ich, ja, bitteschön, Leute, wie ist es denn mit der Praxis? Ihr habt so wunderbare Einsichten gehabt. Wir wissen es und tun es nicht. Ist für mich übrigens also etwas, was ich immer mit Erschrecken lese, wenn Jesus da seine Perspektiven deutlich macht. Wo er sagt, viele suchen, viele machen da einen Anfang und wenige finden den Weg. Und wenige gehen wirklich durch die enge Tür. Viele werden an jenem Tag sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gepredigt, große Taten getan, geheilt, sonst was? Ich werde ihnen sagen, ich habe euch nie erkannt. Ich habe nie was mit euch zu tun gehabt. Da täuschen sich offensichtlich viele bis zum Schluss. Ich finde, das ist eine sehr ernste Geschichte, die wir uns wirklich anhand der Schrift zwischendurch auf der Zunge zergehen lassen sollten, es ernst nehmen sollten, dass es eine ernste Sache ist, die Nachfolge, kein Spaziergang. Es ist eine Fülle von Kraft für uns da und Leben für uns bereit, aber es kostet auch unser Leben. Daran führt kein Weg vorbei. Und wenn ich mein Leben konservieren will, dann läuft die Nachfolge nicht. Ja, ich habe den Eindruck, Sie sind jetzt müde, ist für heute genug. Sie können sich das heute Abend überlegen, morgen nach der Bibelarbeit, wo wir dazu einfach nochmal einen Text hören, mit dem wir uns dann ausführlich beschäftigen, gerade so ein Paartext der Bibel, Epheser 5. Da haben wir ja auch nochmal Gelegenheit, uns dann ausführlich zu unterhalten. Und da sind sie dann möglicherweise sogar noch etwas frischer, wie nach diesem schönen Freizeittag auf Michelsberg. Wollen wir dann ein Lied singen? Oder erst beten? Herr Jesus, wir loben dich und preisen dich und beten dich an, dass du als der lebendige Herr in unser Leben hineinkommst, unser Innerstes zutage fördern willst, uns reinigen, erneuern, heiligen willst und deine Auferstehungskraft zur Verfügung stellst, dein Leben, damit nicht mehr wir leben, sondern du in uns lebst, damit wir immer tiefer mit dir und deinen Leiden verbunden sein können, damit wir die Kraft deiner Auferstehung erfahren und dich erkennen. Danke, Herr, dass du uns so unaussprechlich reich machst. Nun kennst du die Widerstände unserer Herzen. Du weißt, wer wir sind und wo wir wohnen und wie es in uns aussieht. Wir bitten dich, gib du uns den Mut, uns dir ganz und ganz neu tiefer zu überlassen, damit du in uns schaffen kannst, was vor dir wohlgefällig ist, damit wir in unserem Leben dir Frucht bringen können, die bleibt, damit du durch unsere Beziehungen hindurch, durch unser Sein hindurch deutlich machen kannst, wer du bist und was mit dir möglich ist. Wir danken dir für alles, was du uns heute geschenkt hast. Nun geh du mit uns in die Nacht. Begleite du uns in unseren Gedanken und Gesprächen, in unseren Schlaf hinein und bewahre du uns in deinem Frieden. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.